dass die Betriebswirtschaft einfach ein Teil ist von deinem Business. Ja, das, ja. Das ist nicht irgendjemand oder was ist das, sondern das gehört dazu.
Handwerker auf der Baustelle, gehst ackern auf der Baustelle und beschäftigst dich mit so Sachen halt nicht wirklich.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk heute. Heute habe ich eine Dame da, das ist ja immer sehr männerlastig hier, deswegen freue ich mich, wenn ich hier weibliche Begleitung in meinem Podcast habe. Und wir werden heute über Finanzen sprechen. Ich habe die liebe Barbara hier, aber stell dich doch mal selber kurz vor.
Ja, hallo, lieber Libo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Riesig gefreut. Und ja, wer bin ich? Ich bin die Barbara, 54 mittlerweile und bin seit über 35 Jahren mit den Zahlen verhaftet, habe in der Steuerberatung klassisch gestartet, dort 6, 8 Jahre gearbeitet mit Lehrzeit, habe dann BWL studiert, klassisch, ne, Controlling, und bin dann in die Konzernwelt gestartet. Ich war über 22 Jahre bei Fresenius Medical Care im Konzerncontrolling und ja, Kalkulation Deluxe, alles aufgerollt. Und wir hatten in einer ganz kleinen Abteilung, Production Coordination hieß das damals, die Standards, Reporting-Standards aufgebaut für die ganze Produktionswelt in Fresenius, kann man sagen, wurde ausgerollt nach Lateinamerika, Asien, Nordamerika. Und irgendwann dachte ich mir, nee, das muss noch was anderes kommen. Ich wollte immer so in die Beratung eigentlich und habe dann 2016, 2017 eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht beim Siegfried Greif in Berlin. Und das war, glaube ich, eine der wertvollsten Ausbildungen. Und dann ging es so weiter noch, M&A-Studium, OKR-Master, HR-Business-Trainer. Habe das so ein bisschen bei Fresenius einlaufen lassen, habe gemerkt, nein, ich möchte raus, ich möchte in die Beratung und habe dann eigentlich dort, wo ich hergekommen bin, wieder angefangen, das aufzubauen. Ich habe gesagt, ich bin kein Coach, ich bin eigentlich eher so Mentor und Beraterin, so sehe ich mich eher. Genau, und dann habe ich mir ein riesen Netzwerk aufgebaut, jetzt eine große Steuerberatung, mit der ich zusammenarbeite. Über 200 Mitarbeiter haben die und da bauen wir jetzt auch gerade für deren Kunden die Beratung auf und eben auch Controlling Finance. Und das mal, ja, dann habe ich, glaube ich, 2022 gegründet, zuerst in Teilzeit und
Berätst du denn auch kleinere Firmen in Sachen Finanzen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt zu dir kommt und sagt, hey Barbara, ich habe hier ein riesen fettes Problem, ich kriege meine Finanzen nicht in den Griff?
Das ist, glaube ich, die Regel. Ne? Und das sind oft dann die Kunden vom Steuerberater, wo der Steuerberater sagt, du musst die Barbara mal sehen. Und ich dachte am Anfang, ey, Controlling, Finance, das braucht jeder, das ist total sexy, die wollen das und niemand will das. Und ich komme so kurz vorm Bestatter, weißt du, wenn nichts mehr geht.
Yeah.
Dann komme ich ins Spiel und eigentlich sagen die Leute später, warum haben wir es nicht vorher kennengelernt? Weil das hat ja ganz viel auch mit Psychologie zu tun.
Ja.
Und dann gucken wir so rein, was so eine klassische, wie der Arzt das Blutbild macht, mache ich halt das Zahlenbild und dann schauen wir uns das.
Und dann gibt es die nächsten Schritte quasi.
Genau, so ist es.
Okay. Also von Großkonzern bis aber auch kleinmittelständische.
Ja, Großkonzern war ich früher.
Ja, okay.
Ja, die beauftragen mich jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Okay.
Und, nee, also ich arbeite mit mittelständischen Unternehmen.
Okay.
Ist auch mal eine Aktiengesellschaft dabei, in der Tat.
Ja.
Gründer, viele Startups, Gründer, Fintech, jetzt Handwerker habe ich schon auch, aber eher im Bereich Dienstleistung. Ja.
Wann kommen die Leute zu dir?
Ja, wenn sie ein Problem haben. Ne?
Finanzielles Problem.
Ja, meistens, ja. Mit der Liquidität oder das Finanzamt macht das Konto zu und dann müssen die halt irgendwie mal eine Finanzplanung machen und dann müssen wir das auseinandernehmen und das halt aufdrehen, ja.
Was passiert eigentlich, wenn man sich mit Finanzen nicht beschäftigt?
Ja, das ist nicht schön. Das ist ja so, wie wenn du dein Armaturenbrett zuklebst und du fährst und du weißt nicht, wie schnell du fährst und wie viel Sprit du noch drin hast und so ist das eigentlich auch.
Du hast eben über Kalkulationen gesprochen, wo du das bei gewissen Betrieben auch machst. Jetzt fragen mich, wir haben ja quasi, also ich bin ja kein Finanzexperte, ich bin Unternehmer, klar kann ich mich mit Finanzen aus, habe mir aber selber Hilfe geholt bei gewissen Sachen natürlich. Jetzt fragen mich ganz viele so wirklich manchmal banale Sachen, so hey Libo, wie kalkuliere ich eigentlich so richtig? Gibt es so 2, 3 Punkte, wo du sagst, hey, um eine vernünftige Kalkulation zu machen, kannst du darauf achten? Ich sag dir mal, wie ich das bei mir mal geändert habe. Und zwar, ich hatte früher, als ich noch kleiner war, mit meinem Betrieb hatte ich ganz andere Preise als jetzt. Ja, weil ich wusste ja, wie ich arbeite. Da konnte ich halt noch 200 Euro den Quadratmeter, hat alles gepasst, kleines Lager, alles wunderbar. Dann bin ich ja stark gewachsen und habe die Kalkulation ein bisschen angepasst, so gefühlstechnisch, ja, erhöhst du jetzt mal 5-10%, so, ne? Nach ein paar Wochen, Monaten, 2-3 Monate, 4 Monate, habe ich gemerkt, irgendwas läuft da in die falsche Richtung, das passt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kriege ich denn raus, wie meine Mitarbeiter oder was für eine Performance meine Mitarbeiter quasi geben und wie kann ich meine Kalkulation dementsprechend anpassen? So, ich bin ein Mensch, der sehr einfach denkt und sagt mir, okay, ich muss ja eigentlich nur wissen, wie lange brauchen die für etwas. Was habe ich gemacht? Ich habe quasi jedem Teamleiter habe ich eine Stoppuhr gegeben. Hab quasi, klar, meine Fixkosten gehabt, meine Allgemeinkosten und so weiter und so fort. Und hab gesagt, pass auf, Mitarbeiter, das waren damals 6 Teamleiter. Und hab gesagt, pass auf, ich brauche von dir, wie lange brauchst du für einen Quadratmeter stemmen? Wie lange brauchst du für einen Quadratmeter Abbruch? Wie lange brauchst du für einen Quadratmeter beschichten? Laufende Meter so und so. Hab dann quasi alle Zeiten genommen. Nach 2 Wochen hatten wir dann alles Relevante, so von jeder Baustelle. Hab dann quasi alles zusammengefügt und den Schnitt gezogen. Wie lange brauchen wir eigentlich in der Firma für 1 Quadratmeter Beschichtung? Und daraufhin habe ich dann natürlich mit meinen Allgemeinkosten und mit den Fixkosten, die ich so habe, habe ich das angepasst und so habe ich meine Preise rausgefunden.
Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache schon, was du da gemacht hast. Ich gehe ein bisschen anders vor. Ich würde mir zuerst mal die Mitarbeiter angucken und sagst, okay, wie viel Stunden arbeiten die im Jahr, da haben sie auch noch Urlaub bei dir, hoffe ich doch mal.
Ja, natürlich.
Okay. Ziehen wir ab und dann sagst du noch Weiterbildung und Krankheiten und so weiter. Und dann kommen die auf irgendwelche Nettostunden, weiß ich nicht, 1680 Stunden, sagen wir mal so im Jahr.
Ja.
Und dann musst du halt gucken, was kann ich davon auch wirklich abrechnen. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, dass die dann halt denken, ja okay, ich arbeite ja, was weiß ich, 2000 Stunden, ne, im Jahr oder vielleicht auch 300 im Monat. Ja, mag sein, aber in deiner Kalkulation, das ja eine Plankalkulation ist, darfst du das natürlich nicht mit reinrechnen.
Okay. Und, 2-3 krasse Tipps, wo du sagst, hey, wenn du jetzt noch gar keine Kalkulation hast, wir können ja auch gleich mal über Nachkalkulation sprechen, weil das ist ja auch ein großes Thema bei den Handwerkern, die tun es nämlich nicht. Ja. 2-3 Tipps, wie ich eine Kalkulation selber, ohne jetzt einen Experten da irgendwie an der Hand zu haben, wie ich so rausfinde, und nicht am besten so, ja, sondern wie ich rausfinde, welche Preise ich annehmen kann.
Okay. Also was wichtig ist, kommt immer auf die Rechtsform an. Und wenn du jetzt ein Einzelunternehmen bist, am Anfang hast du ja nicht schon direkt die GmbH und dann musst du auf jeden Fall mal deinen kalkulatorischen Unternehmerlohn reinrichten. Also was würdest du für eine Person bezahlen, die jetzt bei dir diese Funktion einnehmen würde? Geschäftsführer 80.000, 100.000, ja, inklusive Nebenkosten. Und dann sagst du halt auch immer wieder die abrechenbaren Stunden. Ja? Also ich nehme ja wirklich jeden Mitarbeiter und sage, was sind dem seine Nettostunden, die ich abrechnen kann? Mhm. Was kostet der mich brutto, was kostet der mich? Und dann bist du nur bei den Lohnkosten. Also haben wir nicht noch die Gemeinkosten, ohne Vollkosten. Damit kannst du schon gut starten. Du musst immer gucken, wie verrechne ich das? Ja? Habe ich noch Vermietungsumsätze von irgendwelchen Fahrzeugen? Ich meine, bei dir ist es jetzt nicht so. Das kommt immer auf die Branche an. Ja? Ob du dann sagst, mache ich jetzt Vollkosten pro Mitarbeiter, dass ich den abrechne? Oder eben kann ja nicht dreimal verrechnen und dann gehst du halt in deine Planung und sagst, das ist halt dann mein Umsatz, meine Personalkosten.
Gerade in der Startphase eines Selbstständigen, der quasi so selbst und ständig ist und auf der Baustelle hängt, die machen sich ja ganz, ganz wenig Gedanken darüber, ne? Über Finanzen, ich arbeite mal los, habe ja meine zwei kleinen Garagen, ich habe mein Auto, bisschen Handy, ein bisschen hier und dann starte ich mal und dann mit dem Wachstum kommen ja dann die Probleme. Gerade für den Anfang. Viele denken ja, am Anfang brauche ich das alles nicht. Ich sehe das aber eigentlich noch anders,
ja,
dass man sich mit den Zahlen ja mal beschäftigen sollte, wenigstens mal vernünftig eine BWA lesen können und solche Geschichten, oder?
Ja. Nee, du, was ich auch mal gerne sage, es sind ja nicht nur die Finanzzahlen. Ja, auch was ich meinen Leuten immer so mitgebe, ist auch, wie du es ja auch schon gemacht hast, wie lange brauche ich für so einen Prozess? Ja, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Auftrag zustande kommt? Ja, oder auch mal deine Zeiten aufzuschreiben, ne, und sagen, jetzt mache ich wirklich mal 2-3 Monate akribisch, ne, wo ich hinschreibe, das ist Akquise, da bereite ich irgendwas vor und hier arbeite ich wirklich ab. Das sind dann wirklich verrechenbare Stunden. Ne, und da mal zu gucken, wie ist meine Arbeit verteilt? Du sagst, krass, ich brauche 9 Mitarbeiter, ich brauche schon direkt die erste Assistentin, ne. Also auch da mal dran zu denken oder auch, wie ist die Reklamationsrate, ja, und was verschwenden wir? Also ich komme ja aus der Konzernwelt, Lean Management, kennst du wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch. ganz wichtig, immer reinzugucken, wenn ich auch nur ein, zwei Mitarbeiter habe, immer zu sagen, Leute, ne, was können wir besser machen, wo verschwenden wir, fahren wir fünfmal an die Baustelle, weil der eine den Hammer vergessen hat oder sonst was. Also neben den Finanzen und die krasse BWA nehme ich auch immer gerne die Zahlen mit.
Ne? Was meinst du mit abrechenbaren Stunden?
Okay,
was? Also als komplett Laie jetzt so. Ne? Also ich habe einen Mitarbeiter, der arbeitet 160 Stunden oder 168 Stunden im Monat. Wie auch immer, bei mir sind es glaube ich 160 Stunden im Monat. Kann ich alle davon abbrechen? Nee.
Nee, kannst du nicht.
Nee, weil die sind ja auch hier, packen Lager und dies und jenes. Und
ja gut, das machst du schon mit rein. Aber okay. was du halt hast, du sagst meinetwegen, fang mal ganz oben an. Ne?
Ja.
Du hast dann deine 365 Tage, davon haben die... Was weiß ich, wie habt ihr 12 Feiertage,
ja.
30 Tage Urlaub, dann noch 10 Tage Weiterbildung, 2 Tage Betriebsfest, dann sind sie noch krank. Und dann kommst du auf deine netto Arbeitstage mal 8, würde ich mal nehmen,
oder ja.
7,5, was auch immer ihr arbeitet.
Ja.
So, und das sind dann eigentlich schon mal die Bruttostunden, aber davon sind die nicht immer ganz effizient. Ne? Ich habe jetzt heute auch ein bisschen Kaffee, was zum Kaffeetrinken mitgebracht. Die Zeiten sind natürlich weg. Jetzt hat man hier ein Jubiläum. Es gibt immer, also man nimmt, sagt, vielleicht 70, ja gut, bei euch dann 80-90% sind abrechenbare Stunden.
Ja.
Also da vielleicht kannst du als Chef vielleicht auch nur 1000 Stunden abrechnen im Jahr. Ja. Und das reinzurechnen und zu berücksichtigen und dementsprechend geht natürlich der Stundensatz höher. Weil das, ja, ob wenn du nachher mehr arbeitest, weil du jetzt ja, am Samstag, Sonntag noch arbeitest, ist ja cool. Aber eigentlich, du gehst mit dieser Plankalkulation rein und dann nachher auch in die Nachkalkulation.
Ich hatte vorhin noch einen Call mit einem Partnerbetrieb, wo die Frau drin arbeitet und die macht 40 bis 50 Stunden die Woche. Und dann ging es halt darum, okay, was will sie eigentlich machen und was nicht und eigentlich will sie weniger machen und ein richtiges Gehalt kriegt die ja eh nicht, so nach dem Motto. Und dann ging es ja auch darum, so ein bisschen um die Beziehung, wie kann man sowas machen und das sollte klar sein und so, ne? Und dann hab ich gesagt, so, ja, ihr müsst ja aber auch eine Entscheidung treffen. Also, wie viel möchtest du tatsächlich arbeiten? Ja, und was würdest du eigentlich bezahlen, wenn sie jetzt nicht deine Frau wäre? Und du musst das halt auch so sehen, wie ein externer Mitarbeiter. Oder wie siehst du das? Weil manche Chefs sagen so, ja, ich zahle mir jetzt 3000 Euro, ist ja egal, ich arbeite jetzt trotzdem 250 Stunden so, ne, ist ja egal, ich zahle mir das ja selber. Aber am Ende kostet das ja doch trotzdem Geld.
Ja, also in deiner Kalkulation würde ich die Dame auf jeden Fall so reinnehmen, was du am Markt, einem fremden Dritten zahlen würdest. Und da musst du natürlich, sind wir schon beim Thema Liquidität, schauen, kannst du der Dame jetzt 50 oder 60.000 im Jahr zahlen? Ja, das ist ja wieder der andere Part. Aber du solltest nicht hingehen und sagen, okay, die arbeitet halt hier für 10 Euro die Stunde. Und deswegen verkalkuliere ich das auch so. Also das muss man schon trennen. Ne? Und
ja,
auch wenn du am Anfang aufgrund der Liquidität nicht so hoch gehst, aber in der Kalkulation muss es drin sein und dann zieht der Lohn ja nachher automatisch nach.
Viele sträuben sich ja, wenn es um Finanzen geht, die Augen zu öffnen und verschließen ja eher die Augen, außer die stehen jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand und müssen.
Ja.
Wie bekommt man das in seinen Kopf so richtig rein, sich vorher damit zu beschäftigen und nicht erst, wenn es brennt? Also ich habe das erst so richtig verstanden, als ich dann gewachsen bin, als ich noch alleine war, da habe ich gutes Geld verdient, wir hatten genug Rücklagen, dann bin ich sehr stark gewachsen, habe viel investiert, auch gar nicht so richtig überlegt, wo triffst du jetzt Investments und dann habe ich einfach investiert. Dann sind 2, 3 Baustellen nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, 1, 2 Kunden haben nicht so gezahlt, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern haben das dann auch gezogen und am Ende hatte ich dann auch tatsächlich dann im Wachstum ein kleines Liquiditätsproblem, hat sich dann später wieder geregelt, aber was sind so die typischen Irrtümer oder Fehler, die man am Anfang macht, vor allem wenn man wächst? Wie trifft man Entscheidungen, wo gibt man jetzt richtige Investments rein und was ist gerade das richtige Investment für mich? Denn auch kleines Beispiel, Partnerbetrieb von uns, super geiler Betrieb, hat quasi jetzt so Investments getätigt in Mitarbeitergewinnungsgeschichten, in Marketing, solche Geschichten, aber jetzt haben 2, 3 Kunden nicht so gezahlt und bekommt Liquiditätsprobleme dahinter, weil auch wahrscheinlich die Investments, die getätigt worden sind, auch viel zu früh waren oder auch gar nicht relevant gerade. Wie kann ich es schaffen, als Unternehmer, als Selbstständiger, zu wissen, wo treffe ich gerade das richtige Investment oder nicht?
Also ganz klar musst du halt eine Planung aufbauen und musst verschiedene Szenarien rechnen. Ja, du sagst halt Best Case, es läuft alles, wie ich mir es geträumt habe oder oftmal weiß man ja gar nicht richtig, was man will. Also Planung ist, glaube ich, was Menschen gar nicht so gerne mögen.
Mhm.
Und dann sage ich, was ist der Worst Case? Ja, wir sehen im Moment gerade, was passiert in den USA. Das Schwanken hoch, runter, jeder den Kirre. Und dann eben auch zu sagen, was wäre denn das, der Traum, was könnte passieren? Ja? Und eben auch zu sagen, am Anfang hast ja vielleicht auch noch, wie du gerade gesprochen hast, von den Startups oder von den Gründern, wo du noch gar nicht so viel Umsatz hast, dann sagst du, brauche ich ja eh nicht, ne, musst du erstmal Umsatz machen, dann komm, dann sag ich, hey, stopp. Plane mal die Kosten, ja. Du musst ja schon mal für die Werbung sollst du schon mal Rücklagen machen. Und für später das Wachstum, wenn du sagst, ich möchte investieren, ich möchte eine neue Maschine kaufen oder was auch immer, das sollte schon geplant werden. Und dann halt eben zu sagen, ich plane das nicht, sondern ich gucke auch rein. Ja? Hm. Und eigentlich sage ich immer, guck täglich auf dein Konto, ne? Zahlen die wöchentlich dann oder alle 14 Tage mal, wie läuft der Cashflow, wie läuft die Liquidität, wie sind die offenen Postenlisten, ne? Also wie zahlen meine Kunden und was muss ich noch zahlen, habe ich schon ein bisschen automatisiert. Ja, das ist.
Du sagst gerade eine richtig coole Sache, guck auf dein Konto. Ich ganz oft sagen Unternehmer zu mir immer, meine BWA, die sieht super aus, aber auf dem Konto ist kein Geld. Wie kann sowas passieren?
Ja, wie kann das passieren? BWA, ne? Ich meine, dann kommt drauf an, wer bucht. Wenn du selbst die Buchhaltung machst, das ist manchmal, oder viele sehen das, ich muss die Umsatzsteuer berechnen. Das heißt, die BWA hat eigentlich gar keinen Aussagewert, sind vielleicht noch Vorjahreswerte drin. Nee, ach Gott, manchmal von 2017, da sitzt noch die Eröffnungsbilanz drin. Also Forderungen stimmen nicht, Verbindlichkeiten, guckt ja keiner drauf, weil das Ding ja nicht stimmt. Und dann ist es so grottig grausam mit diesen Areal 3 oder 6 Schriftgröße, will niemand reingucken, ja. Und was halt manchmal auch ist, dass Leute sagen, oh cool, großer Auftrag, ich schreibe gerade noch schnell die Rechnung am 30.03. Dann ist es schon, ne, je nach Soll-Ist-Versteuerer schon auf dem Konto drauf, also in der BWA drin. In
deiner aber noch nicht auf dem Konto.
Im Konto vielleicht eben 6 Wochen später, ja. Und das ist ja nur auf dem Papier. Die Gewinn-Verlust-Rechnung ist so ein Papierstück und die Liquidität, die zeigt halt wirklich.
Also tatsächlich, was auf dem Konto ist.
Ja.
Damit kann ich arbeiten.
Ja, was auf dem Konto ist und natürlich mit deiner Planung halt auch zu gucken.
Planzahlen.
Ja, klar. Also du hast ja immer ein Ist und das Ist läuft immer weiter und dann musst du immer gucken, was ist mit dem Ist-Plan passiert.
Ja, du sagst das so selbstverständlich. Ich mache jedes Jahr eine Planung, ne? Wo wollen wir hin, wie viel wollen wir für Marketing ausgeben, wie viel wollen wir für hier ausgeben, wie viel wollen wir für Wachstum ausgeben, was schaffen wir überhaupt noch an, was möchte ich überhaupt für einen Umsatz und aber auch für einen Gewinn dahinter erreichen, wie tätige ich, wie welche Investments ist das Normalste der Welt für mich.
Aber du hast ja als Gründer, sag ich mal, wenigstens mal einen Businessplan gemacht, weil du in der Regel...
Nicht unbedingt als Handwerker.
Als Handwerker nicht unbedingt. Gut, mag sein, aber wenn du jetzt noch die Fördermittel haben möchtest oder möchtest ja. Ne, deine 6 oder 10, 12 Monate noch eben Geld bekommen als Unterstützung, als Gründerzuschuss, da musst du ja schon mal so einen Businessplan machen. Ja? Und da würde ich schon mal weitermachen. Weil ich sage mal, aus Zufällen kannst du nicht lernen, aus Fehlern schon. Weil der Businessplan stimmt ja nie.
Ja, ja.
Aber du machst dir schon mal Gedanken für irgendeinen Preis, für irgendeine Menge, da ist ja irgendwas drin. Ja? Und
ja.
Da würde ich weitermachen. Ich würde ihn nicht jetzt in die Schublade legen und sagen, krass, ich habe jetzt für 12 Monate Geld oder für 18 Monate, sondern das Ding wirklich in die Hand nehmen und sagen, ich mache weiter mit dem, baue mir was auf. Und letztendlich hast du ja in der Regel einen Steuerberater, ja, der immer sehr negativ oder oft negativ bewertet wird. Aber wenn du anfängst, richtige Fragen zu stellen, wirst du auch dementsprechend behandelt. Ja,
und ja, also das Thema Steuerberater ist ja sowieso crazy, weil wenn du als Unternehmer das selber nicht verstehst, ich würde sagen, so 98% der Steuerberater, die werden einen Teufel tun und dich auf irgendwelche Sachen aufmerksam machen. Also ja. Das war meine Erfahrung. Ich habe jetzt eingewechselt gehabt und jahrelang, ich hatte gar keine Ahnung davon, habe mich darauf verlassen, was er da macht. Und im Nachgang dann später, als ich dann meinen neuen Steuerberater hatte, hat er gesagt, was hat er denn hier jahrelang gemacht?
Ja, aber ich denke halt, was vielen Leuten auch gar nicht bewusst ist, dass die Betriebswirtschaft einfach ein Teil ist von deinem Business. Ja, das ist nicht irgendjemand oder was heißt das, sondern das gehört dazu. Ja, du brauchst wenigstens mal so die Basics. Du musst nicht Deep Dive machen oder irgend so ein Controlling von einem Konzern. Aber wenigstens zu wissen, wie ist eine GmbH aufgebaut, wie ist eine Liquiditätsplanung und meinen Leuten, also wenn du jetzt ein Startup wärst, würde ich starten, wir gucken uns mal deine private Vermögensbilanz an, deine Einnahmen, deine Ausgaben, das trennen wir schön, aber wir gucken uns das an und dann sagen wir, okay, hoffentlich hast du eine Überdeckung, ne, so ein bisschen was und ich habe wirklich ein ganz tolles Template entwickelt, wo man sagt, was sind denn Wunschausgaben, was will ich mal sparen, ne? Schenk deinem Kind gleich zur Geburt ein Depotkonto, weil die Hürde, wenn es auch nur ETFs sind zu sparen, die ist so groß, das machst du mit 20 schwierig, mit 40 noch schwieriger. Also von daher, und dann von dem Privaten gehen wir erst, dann auch Vermögen aufzubauen, was willst du mal haben, ne? Vielleicht ein Porsche oder ein Haus, was auch immer, aber das muss ja irgendwo herkommen. Und dann gehen wir erst ins Business. Ja? Was bringt denn deine GNV und ist das von den Kapazitäten, die du jetzt hast, überhaupt erreichbar? Und wie kannst du skalieren? Ist das über die Mitarbeiter oder wie machst du jetzt die Handwerksschmiede, machst ein anderes Tool noch dazu? Und dann sagst du, okay, jetzt langsam kommt es rein. Und dann läuft das zusammen, aber auch in die Liquiditätsplanung. Du hast eine private und eine betriebliche Liquiditätsplanung und dann drehst du. Und irgendwann, nach dem zweiten, dritten Jahr, musst du auf die Steuern aufpassen, ja, wo du sagst, okay, jetzt, aber, also noch ein Tipp, du kriegst jedes Jahr einen Steuerbescheid, der fliegt irgendwo hin. Ja, gut, die Voraussagen. Aber nimm doch diesen Steuerbescheid und trag mal da oben so einen anderen Gewinn ein. Und sagst einfach, Versicherungen bleiben gleich, Sonderausgaben, wir ändern, wenn nicht. Da kannst du schon über den Daumen deine Steuern selbst berechnen. Gehst du rein, Einkommensteuerrechner, gibst du ein zur Steuer ins Einkommen, hast du ja gerade gerechnet, das Papier ist da. Du musst nur drauf gucken. Und dann gehst du damit zum Steuerberater und sagst, guck mal, da kommen 15.000 Euro Nachzahlung. Stimmt das? Und sagt er, ja, nicht ganz, sind 16.500. Aber dann hast du ein Spirit. Also du hast die Dinge, aber du erkennst nicht, was da sind. So arbeite ich auch ein bisschen mit meinen Kunden, die so zu spiegeln, ranzuführen und sagen, du hast das alles schon.
Ja, meistens macht man ja die Dinge erst, wenn irgendeine Kacke passiert ist. Also ich hatte das selber so vor 3,5, 4 Jahren. Da, oder schon 5 Jahre her, da haben wir nicht drauf geachtet, was zahlen wir voraus, wo läuft der Gewinn eigentlich hin, das war angepasst aufs letztes Jahr. Und dann habe ich eine schöne, saftige Nachzahlung bekommen, Einkommensteuer von 180.000 Euro.
Das ist stattlich, hast einen guten Gewinn gemacht.
Ja, habe ich. Und da war ich erstmal geschockt. Ja, wie, ich habe doch schon das und das so rausgezahlt. Das war mir damals nicht bewusst.
Was hast denn du für eine Rechtsform?
Damals war es noch eine Einzelfirma.
Echt krass.
Ja, wir haben ja jetzt letztes Jahr die Holding gegründet, die GmbH und so weiter, aber damals war es noch die Einzelfirma, ja. So, und dann habe ich gesagt, das darf mir nicht wieder passieren.
Ja, aber warum hast du dich nicht vorher mit den Zahlen beschäftigt? Warum?
Ja, also mir ging es finanziell gut und ich habe aber nie, also tatsächlich habe ich so mich das mit Finanzen angefangen zu beschäftigen, hört sich bitter an. Ist aber die reine Wahrheit. So vor 4, 4,5 Jahren habe ich das erste Mal so richtig beschäftigt, okay, was ist eigentlich Steuern? Wie zahle ich überhaupt voraus? Was ist Gewerbesteuer? Was ist das für eine Steuer? Was ist das für eine Steuer? Wie muss ich überhaupt Steuern zahlen? Wie kann ich auch ein Steuermodell fahren, um Steuern zu sparen? Ja, damit habe ich mich erst vor 4 Jahren
Aber warum?
Ja, das typische halt Handwerker auf der Baustelle, gehst ackern. Auf der Baustelle und beschäftigst dich mit so Sachen halt nicht wirklich, weil es nicht relevant, also es war, mittlerweile sehe ich das natürlich ganz anders, aber damals muss ich wirklich sagen, das war nicht relevant für mich, ja, außer als das dann passiert ist, habe ich gesagt, okay, das geht ja so nicht und dann habe ich erstmal selber mich damit angefangen zu beschäftigen und gesagt, okay, was für Fragen kann ich überhaupt dem Steuerberater stellen, sodass der mir auch vernünftige Antworten geben kann und in welche Richtung kann ich mit dem Steuerberater auch eine Diskussion quasi führen, um gewisse Sachen einfach anders zu machen. Ne? Das war tatsächlich aber so.
Darf ich mal fragen, war das eigentlich so auch ein Gefühl, dass du sagst, also das kenne ich jetzt, wenn ich mit Unternehmerinnen arbeite, die oft sagen, ich war noch nie gut in Mathe, ich kann das gar nicht. Also sie haben eher die Angst richtig davor, sich da mit den Zahlen auseinanderzusetzen und die merken, da kommt was, es war aber dann so nebulös, das war bei dir nicht, sondern es war einfach nicht in Scope.
Ja, das war einfach, ja, brauche ich alles nicht, lief ja immer. Ich war ja, also wenn man jetzt überlegt, vor 4,5 Jahren, ich bin jetzt 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, 12 Jahre jetzt. Die ersten 6, 7 Jahre waren so, okay, Wachstum war da, aber jetzt nicht immens groß, Steuern wurden auch gezahlt, alles vernünftig, waren auch nie so krasse Unterschiede und dann habe ich dann angefangen mit digitalem Marketing und so weiter, mehr Kunden zu gewinnen, höherpreisiger zu verkaufen und dann ist es innerhalb eines Jahres voll durch die Decke gegangen. Aber das war für mich damals so
nicht bewusst und da komme ich jetzt aus dem Coaching, das heißt, es gibt ja so Entwicklungsstufen, das ja. Ne, nach Löwinger, die kennst du vielleicht auch, die hat ja 40 Jahre ja. ihres Lebens damit beschäftigt, ja. wo du sagst, ich bin vielleicht jemand, der jetzt so E1, E2, E3 ist, ne, wo ganz unter den Basics und geht mich nichts an und wenn, mache ich alles akkurat, aber lass mich in Ruhe. Und erst wenn du dich weiterentwickelst und auch ne, vom Coaching her und wo du merkst, wo bin ich ruhiger, gehe ich in der Stress und so weiter und dann gehst du immer weiter in deiner Entwicklung und ich glaube, wenn man so eine Meisterprüfung macht, die musst du ja auch ein Handwerker dann machen und da auch mehr den Fokus reinzulegen, sagen, hey Leute, guck mal rein, das gehört einfach dazu.
Ja, bin ich voll bei dir, ne? Aber ich meine, genau deswegen sprechen wir heute hier, weil ich habe ja natürlich das erkannt und mit dieser Folge möchte ich natürlich Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie krass wichtig das ist, vor allen Dingen, wenn man sich auch entschieden hat zu wachsen, wenn man sich entschieden hat, okay, ich möchte den nächsten Step gehen als Unternehmer, ja, also finanztechnisch, aber auch mitarbeitertechnisch, kostentechnisch einen anderen Weg, dann sollte man sich auf jeden Fall schon von Anfang an damit beschäftigen. Ja. Den Fehler habe ich ja auch gemacht. Also wie der typische Handwerker so ist, und ich würde sagen, so 80% der Handwerker, die auch bei uns reinkommen, die beschäftigen sich mit Finanzen erst nicht. Die werden erst geweckt dadurch, indem wir sagen, hey, pass auf, wie sieht's eigentlich bei dir aus, bei der Ist-Analyse, wie stehst du eigentlich finanztechnisch da? Hast du mit dem Steuerberater mal das geklärt? Also wir geben da ja schon ein paar Tipps unternehmerisch. Ja, wir haben ja auch den Jörg, der dann auch dabei hilft und so weiter. Und erst dann macht es so, okay, vielleicht sollte ich mich ja doch damit beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Von Anfang an.
Ich denke, der Jörg macht bei euch auch, ich kenne Jörg ja auch,
ja,
super Job und bringt die Leute auch dann quasi ins Tun und achtet ja auch darauf, wie sie Finanzen ausgeben. Und ich arbeite ein bisschen anders, bin eher so ein bisschen aus dem, auch schon nicht aus, dem Coaching-Aspekt, aber ich gebe ganz viel Verantwortung zurück. Ich sage, ich bin nicht hier deiner, der da drauf guckt und sagt, was darfst du ausgeben, was nicht.
Du musst das selber erlernen.
Ja, wer das mag, der kann das natürlich haben. Aber eigentlich liegt ja das alles in diesem Menschen drin. Ja? Und deshalb habe ich vorhin auch gefragt, was hatte ich davon abgehalten? Und oft ist es so das Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich schaffe das sowieso nicht, ich mag das nicht. Und es ist doch richtig geil, weil du plötzlich siehst, auf mein Konto, ich kann mir jetzt 10.000 Euro, 15.000 Euro rausholen. Und es war gar nicht schwer. Wenn du ja nur wenn du dich nach dem Wettbewerber da orientierst, nach dessen Preis, sage ich dir, es wird nie mehr gelogen als im Preis und im Gewicht. Ne? Also Preis hoch, Gewicht runter. Und das ist einfach, das ist so eine Orientierung, das ist ein Impuls. Aber du musst ja gucken, wo stehe ich, wie will ich wahrgenommen werden. Ja? Und dieser Frustpreis, nenne ich es immer, das ist dann so gerade kostendeckend. Und dann kommst du langsam an, was schaffst du für Werte, was hat die Bedürfnisse des Kunden? Und dann wirst du eben auch ein bisschen mehr Premium. Und
ja, man, also das ist auch für mich so mein Gedanke. Man erachtet sowas für, also am Anfang, wenn man nicht weiß, was das eigentlich für eine Macht dahinter ist, ja, die Zahlen zu kennen richtig und eine gute Planung zu machen, man erachtet das als nicht wichtig, vor allen Dingen, wenn man keine finanziellen Probleme hat. Erst wenn das Problem tatsächlich da ist, sieht man, okay, scheiße, jetzt habe ich doch ein Problem. Und du hast gerade ein geiles Stichwort gesagt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich meine Handwerksbetriebe frage, so Partnerbetriebe frage, so wie kalkulierst du denn? Ja, die Konkurrenz hat die und die Preise.
Minute, ein Euro.
Ja, ja. Aber dann, ja, die haben die und die Preise. Ich sage, ja, aber nur weil der den Preis hat, heißt das ja nicht, dass du auch diesen Preis abrufen.
Und du kennst den ja gar nicht. Sei denn, du machst bei einer Ausschreibung mit, dann kommst und du weißt gar nicht, was er für eine Strategie hat. Weißt du, wenn der vielleicht 3, 4, 5 Produkte hat und das ist gerade sein Kampfpreis, den er rausgeschmissen hat und du kannst den ja gar nicht richtig verfolgen, welche Preise der immer anbietet. Also da kann ich nur sagen, hol dir wirklich jemand wie den Jörg, ja, der speziell auf Handwerker ausgebildet ist, rein, damit er mit dir da reingeht, Deep Dive, das zu kalkulieren. Und ich mache das für meine Startups, teilweise Fintech oder wo wir auch Kalkulationen für Software machen oder so. Auch genauso, ja, und auch zu sagen, ich komme auch gerne, was ich auch gerne mache, sage, pass mal auf, wir machen das jetzt so rum. Gewinn plus Kosten ist Umsatz. Umsatz ist Menge mal Preis. Menge ist Fleißarbeit, das ist Akquise, das ist unangenehm. Und der Preis, das ist dein Selbstwert. Ja, und wenn ich zu dir sage, ey, Livo, was ist denn dein Stundensatz? Und dann sage ich, 60 Euro, sagst du, boah. Sage ich, 250 Euro, sage ich, 2.500 Euro die Stunde, dann merkst du, kriegst einen Stich in den Magen. Ja? Gehst du nicht mit. Und weiß nicht, vielleicht gehst du ja auch mit. Aber da merkt man oft bei Startups, wo die sagen, nee, das kann ich nicht machen, das zahlen meine Kunden nicht. Ja, auch so Money-Mindset, da reinzugehen.
Ja, voll.
Und das ist ja mein Eldorado auch dieses, ne, weil ich mir es wert bin, auch reinzugehen.
Voll. Voll. Natürlich irgendwie auch ein bisschen an die Zielgruppe anpassen, sag ich mal, also vor allen Dingen bei uns, also zum Beispiel unsere Beratung, was wir da schon an die Hand geben, ist echt krass. Wenn ich das so vergleiche mit anderen Sachen, ne, wo quasi nicht Handwerker die Zielgruppe sind, vielleicht so eher Richtung Agenturen, Marketer und so weiter, würden die wahrscheinlich für das Gleiche, was wir abliefern, würden sie das doppelt abrufen. Ja? Und ich weiß, dass das auch so viel wert ist, aber irgendwo ist auch eine Grenze gesetzt bei einer gewissen Zielgruppe. Ja? Also wenn ich einem Handwerker sage, hey, pass auf, kostet X, dann geht er noch mit. Wenn ich ihm sage, hey, pass auf, das ist aber auch X wert, dann ist der, dann ist das zwar das wert, aber der Handwerker sagt, ich kann mir ja trotzdem nicht leisten. Und deswegen muss man das ja auch irgendwie anpassen, oder meinst du nicht?
Absolut, absolut, das ist richtig. Und ich meine, du kannst nicht hingehen und kannst sagen, ich hatte vorher Kunden, ja, die jetzt, sag ich mal, den Stundensatz von 60 Euro oder 80 oder 100 Euro bekamen. Und jetzt entscheidest du, hey, ich will jetzt einen neuen Porsche haben, meine Frau soll auch einer haben und die Kinder sollen Harvard studieren. Jetzt ist mein Stundensatz 1000. Ja. Den wirst du von diesen Kunden nicht bekommen. Das heißt, du kannst nicht einfach nur das Preisschild ändern, sondern du musst auch dich ändern. Ja? Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt Premium und ich komme so rüber und weiß nicht, wie man darüber kommen muss, damit die das zahlen. Aber dann kommst du in ein anderes Segment. Ich meine, es gibt es ja. Aber ich sage ja, auch, du, das Geld ist aber auch nicht mehr so locker. Ja? Ich meine, es gab die, gesagt haben, Mastermind, so viel Tausend, die Leute sagen, ja, wenn ich mir dann 180 Stunden Videomaterial angucken muss und ich bin doch alleine, dann merkt man schon, dass die Preise runtergehen, gerade in der Coaching-Szene.
Ja,
und bei euch ist es dann so, ihr sagt, unser Preis ist stabil über die Jahre und wenn das, du sagst ja, glaube ich, im Mannjahr, ne, kostet das eben das Gehalt. Im Mannjahr, das müssen wir zahlen. Genau. So, dann sagst du, das kriegen wir auch wieder raus. Natürlich musst du dich an die Regeln halten, nicht hinsitzen und sagen, nö, ich mache da nicht mit und du kannst ja nicht zaubern.
Nein, also, aber wenn du, also zum Beispiel, ich habe das ja jetzt auch krass gemerkt, dass zum Beispiel Coachings, die letztes Jahr viel teurer waren, jetzt mittlerweile ja um 30% günstiger sind und auch große Anbieter quasi auch günstiger anbieten und dann setzt du dich hin, guckst auf deine Zahlen und eigentlich passt alles, ja, und könntest du eigentlich auch machen, aber dann denk, dann habe ich, also ich habe dann für uns entschieden, so, hey, pass auf, okay, wir hauen keine Preiserhöhung raus, so wie jedes Jahr. Weil wir haben jedes Jahr eine Preiserhöhung rausgehauen. Ich habe gesagt, pass auf, wir hauen keine Preiserhöhung raus, sondern wir bleiben gleich, ja, weil das, was wir bieten, ist das auf jeden Fall wert. So, klar werden wir dadurch jetzt nicht jeden Kunden bekommen, weil der wird dann wahrscheinlich irgendwo anders hingehen, der, wo das vielleicht 10.000 Euro günstiger ist. Aber unter Wert verkaufen will ich mich auch nicht.
Nee, das geht, das kann man, also ich meine, wenn das, das wäre ja gar nicht seriös. Wenn du vorher sagst, das war so viel, alles wird teurer, du wirst günstiger, passt ja nicht.
Richtig, und da habe ich einfach gesagt, hey, wir bleiben einfach da und wenn wir halt jetzt dieses Jahr vielleicht ein paar Kunden weniger abschließen, dann ist das einfach so, aber wir bleiben unserem Motto treu. Ne?
Also man kann sagen, alles im Leben geht 7 Jahre. Es gibt ja immer die 7 Jahre.
Ja.
Und die jetzt vielleicht hingehen, gehen zurück, haben vielleicht schon die 7 Jahre gerade erreicht. Ja? Und dass die merken, okay, es kommt nichts mehr nach. Ich kann nicht noch drauf liegen und die sind schon so weit gestreut. Und ich frage dann immer gerne, okay, du hast so viele Kunden, aber wie viel gehen wirklich erfolgreich raus? Das wäre für mich jetzt wieder so eine KPI. Ich gehe zum XY, der hat 100 drin und 3 sind glücklich. Und bei dir sind 100 drin, aber 70 glücklich.
Ja
ich meine, okay.
Dann am Ende geht es ums Ergebnis.
So ist es. Immer,
immer
der,
das Ergebnis.
Wie in der BWA, wie in der GNV, Result. Ne?
Das ist
was auf dem Konto.
Ja, voll gut. Ja. Sag mal, wir sprechen ja über Zahlen auch und wenn ich dann auch mit manchen spreche, dann sagst du, ja, hast du deine Zahlen im Blick? Ja, ja, klar, wenn die BWA dann kommt, irgendwann am 10., 15., weiß ich dann, was Sache ist. Das ist ja abartig und voll das Risiko, erst irgendwie 2, 3, 4 Wochen später zu wissen, was tatsächlich abgeht. Wie kann man selber, ich habe so für kleinere Handwerksbetriebe, habe ich einfach eine coole Excel aufgebaut, so mit Fixkosten und variablen Kosten, wie man quasi solche Sachen im Blick haben kann. Klar, ist jetzt nicht so, wie wenn du eine Buchhalterin bist und taggenau bucht alles und ganz genau weißt, was Sache ist. Aber wie oft sollte man ja sich seine Zahlen anschauen?
Ja, wie gesagt, jeden Tag guckst du eigentlich auf dein Konto und sagst, was müsste eigentlich reinkommen, welcher Kunde müsste zahlen. Einmal die Woche guckst du deinen Cashflow, machst dann so eine Abschätzung, 7 bis 14 Tage. Oh, der Kunde hat nicht gezahlt, da kriege ich eigentlich jetzt noch 10.000, 15.000. Da musst du wieder gucken, was ist fällig, ne? Die Löhne, Gehälter, ich wollte eigentlich Material kaufen. Also da würde ich mal schon jede Woche reingucken, Cashflow. Also klar, wenn du weißt, mein Konto sind 500.000 drauf, dann vielleicht nicht so. Aber wenn du dann eben noch am Anfang bist, eine Woche, und dann reinzugucken, einmal im Monat, klar, BWA, Soll-Ist-Abgleich. Und, was ich auch immer empfehle, einfach mal so ein Forecast 1, 2, vielleicht auch 3 zu machen und eben Szenarien zu rechnen.
Was meinst du mit 3, 2,
1, 2? Ja, gut, okay, das war der Unfall. Also du gehst einfach hin und sagst, ich mache mal mein Budget. Ja? Du sagst, okay, ich mache jetzt hier meinen Umsatz von 500.000 und dann siehst du im ersten Quartal, oh, sieht broke aus, ne? Jetzt zahlt der Kunde nicht oder wir haben den Auftrag nicht bekommen oder was wir geplant haben, ne? Das Wetter hat sich verändert, wir können nicht nach draußen. und ich weiß nicht, ob wir die 500.000 erreichen, ja. Und dann sagst du, jetzt rechnen wir mal, wir kriegen nur die 400.000, ja. Oder wir kriegen die 600.000. Was hat das für eine Auswirkung? Welche fixen Kosten, also was an Miete, Personalkosten, Versicherung, Steuerberater und ja, Werbung ist ein bisschen variabel, aber was läuft da durch? Was muss ich mindestens haben, ja, an Liquidität? Dann sagst du halt, okay, dann habe ich meine in Abhängigkeit mit dem Umsatz, gucke ich mir an, hat sich die Materialquote wirklich mit meinen 30-35% bewahrheitet oder sind die Preise hochgegangen? Was wir jetzt sehen, wir müssen anpassen. Ja, wir müssen unsere Planung in die Material anpassen. Kann ich das an den Kunden weitergeben? Mhm. An neue vielleicht, an die alten nicht. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall reingucken immer. Das im Forecast und auch zu sagen, das nennt man im Konzern, man ist die Opportunity and Risk. Also was passiert, wenn der Herr Trump jetzt hier seine ja, Aktiengewinne hochtreibt, indem er jeden Tag hier was Neues erfindet, ne? Tesla hoch, runter, dann kaufen die wieder, geht Tesla hoch, macht er wieder Gewinne, krass. Und wie gehe ich damit um? Ja? Wie gehe ich mit diesem in dieser Krisensituation mit um? Und was sind aber auch meine Vorteile, wo ich sage, wie kann ich mich da ein bisschen rausziehen aus dieser Abhängigkeit? Gibt es vielleicht noch einen anderen Markt, den ich die ganze Zeit nicht so gesehen habe? Oder auch zu sagen, mit welchen Produkten mache ich welche Marge? Ja, du kennst es ja, Deckungsbeiträge. Auch zu sagen, vielleicht mache ich 70% meines Umsatzes mit, habe ich auch schon erlebt, mit Dienstleistungen und Produkten, die eigentlich gar nicht viel bringen. Aber du traust dich nicht, den Schritt zu gehen, wo du mehr verdienst, weil du müsstest dann nämlich 3 oder 4 Leute entlassen. Ja, und wie gehst du das an? Wie lange willst du das aushalten? Und ich sage dir, die Leute wissen das eigentlich. Auch wenn sie nicht in ihre Zahlen reingucken, wissen die das schon im Gespür, da muss ich jetzt was verändern, aber sie sind nicht bereit.
Ja, und du brauchst halt auch einen gewissen Strom an Kunden, um halt auch solche Entscheidungen zu treffen. Kleines Beispiel von SAS. Wir verkaufen sehr hochpreisig, ne? Und wenn ich dann merke, so, also ich habe die Kalkulation dahinter, das passt alles, wir haben super Gewinne dahinter und so weiter und so fort. Jetzt schicke ich 10 Angebote raus und die Kunden beauftragen mich trotzdem 9-mal. Da erstmal freue ich mich natürlich. Im zweiten Step denke ich mir, ja, aber wenn 9 von 10 Kunden beauftragen, dann bin ich so ein krasser Experte, dass sie mich auch so wahrnehmen, aber wahrscheinlich bin ich ja auch ein bisschen was zu günstig noch. Mhm. So, was mache ich dann? Und das mache ich dann tatsächlich auch willkürlich und sage dann zur Alma, ey, pass auf, wir kriegen gerade zu viele Aufträge, erhöhe mal die Preise um 10% oder 15%, alle Preise. Jetzt bekomme ich keine 9 Angebote mehr zurück, aber 7. Dadurch, dass ich 2 verloren habe, aber nur bei den 7 2 erhöht habe, habe ich quasi den gleichen Umsatz quasi raus, habe aber viel weniger Aufwand dahinter. So mache ich das quasi. Wo ich sage, okay, anscheinend sind wir immer noch viel zu günstig, obwohl meine Preise schon relativ hoch sind. Und ich sage, okay, dann erhöhen wir jetzt einfach. Und wir haben aber dahinter weniger Aufwand. Mhm. So steigere ich das ja nochmal extrem, oder nicht?
Ja, das ist klar. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, sag ich mal,
Fingerspitzengefühl.
Ja, oder auch russisch Roulette, weil das kann ja auch noch wieder nach hinten gehen. Dann würde ich mir wirklich auch die Wettbewerber angucken und würde vielleicht, wenn sie ein langjähriger Kunde ist, sagt er, du, wenn SaaS draufsteht, dann weiß ich, das läuft 100% rund. Mhm. Da gehe ich mit. Ja, und auch rauszuspüren, ich meine, ich würde jetzt nicht willkürlich die Preise anpassen, ich würde dann, machst du ja wahrscheinlich in den Dialog mit dem Kunden gehen und sagen, ey, es tut uns leid, wir müssen die Preise jetzt ein bisschen erhöhen.
Ja, ja, klar.
Und dann sag ich, ja, verstehen wir, alles klar, gehen wir mit und da schon nachhören. Aber warum ist der bereit mitzugehen? Weil du wirklich so krass gut bist, ja, weil du so eine tolle Leistung bringst oder die Wettbewerber schon längst über dir sind und du hast gar nicht gemerkt, weil du die Preise ja wiederum gar nicht kennst. Also auch da mal nochmal zu gucken und vielleicht hast du auch jemanden, der dann sagt, ja, die haben auch ein Angebot abgegeben, aber die lagen weit drüber oder, ne, oder du hast null Reklamationsrate, kann ja auch sein. Mhm. Also das sind immer die Soft Skills, die Soft KPIs, wo du reinguckst, ihr habt null Fehlerquote und so weiter. Also ich meine, das sind alles Indikatoren, wo du sagst, dann sind wir ein Premium, wir dürfen unsere Preise auch erhöhen.
Also willkürlich nicht cool, ne?
Nö, würde ich jetzt nicht so machen. Ne? Klar kann man das tun.
Auch wenn du genug Arbeit hast und so. Aber trotzdem sollte man da vernünftig planen.
Ja klar, weil ich meine, der Schuss kann ja nach hinten losgehen.
Ja, ja,
weil
dann sagt ist er, okay, ja dann auch mal, ja. Wo der Kunde dann, wo wir statt 7 Aufträgen dann noch 4 kriegen. Und dann denke ich mir, oh, dann sind wir doch vielleicht ein bisschen
zu teuer. Ja, oder der sagt, ich mach's jetzt, weil ich so schnell keinen kriege. Aber den nächsten Auftrag kriegt der Liebe nicht mehr.
Ja, ja.
Also dann hängst du wieder drin, ne? Ja. Aber eben, ja.
Ja, aber manchmal kommt noch immer noch dieser Handwerker durch, wo ich sage, nö, jetzt machen wir das einfach so. Aber ja, es ist halt auch viel Kopf. Also was Finanzen, Zahlen angeht, man schiebt das ja immer irgendwie vor sich her. Ich weiß nicht, also entweder liebt man es oder man hasst es irgendwie.
Ja, aber dann nimmst du, du kennst ja die Disk-Typen, ne?
Ja.
Oder, okay, dann gehen wir mal rein. Du sagst, unten brauchst du diesen Blauen, ne? Der macht die Buchhaltung, den musst du einfach haben. Und du kannst ja auch so einen virtuellen Assistenten nehmen am Anfang. Die sind ja, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Euro. Und dann sagst du, okay, ich möchte es haben, vorstands- und kleinkindtauglich, erklär mir das. Und das geht zum Steuerberater. Und dann ist das schon mal safe. Und dann brauchst du eigentlich jemand, sag ich mal, wie den Jörg oder mich als CFO, als Service, der dann sagt, okay, ich habe auch blau, weil ich bin sehr genau, guck da drauf, aber auch gelb und rot und sag, hey, Liebe, die Maßnahmen müssen wir machen, so müssen. Und dann sagst du, krass, jetzt gucke ich da nur drauf, ich weiß da unten, das ist Proof, die Basis ist solide und jetzt gehe ich rein. Und eigentlich bräuchte jeder am Anfang mal diese Basis aus. Man weiß, und dann sagen die Leute immer, du bist viel zu teuer, ich kann mich dich gar nicht leisten. Sag ich, du hast mich gar nicht gefragt, was ich koste. Ja,
die haben schon vorher Angst.
Ja, und das ist eigentlich die Angst vor sich selbst.
Ja.
Das ist die Angst vor sich selbst. Und sie trauen sich das selbst nicht zu. Und wenn zu mir jemand sagt, nee, ich kann mich dich nicht leisten, dann hängt das nicht an mir. Die kriegen immer das Geld zusammen. Die können sogar ein Darlehen aufnehmen, weil ich bin nämlich krass gut. Und garantiere auch dafür, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja.
Aber die trauen sich selbst nicht. Die wissen, die trauen sich selbst nicht, ihre PCS auf die Autobahn zu bringen und sagen, nee, ich, selbst wenn die Barbara gut ist, ich schaff's ja nicht.
Ja, ja.
Und das ist halt das Problem, was viele haben.
Und schiebt es auch vor sich her irgendwie.
Und ja, und dann hast du wieder, dass du broke bist und dann...
Und dann komme ich aber, wenn ich mit dem Rücken zur Wand bin, zu dir und dann mache oft ist dann auch schon fast zu spät. Wir reden ja auch immer über Rücklagen bilden, wie wichtig das ist. Jetzt mache ich aber nur 20.000 Euro Umsatz im Monat zum Beispiel als kleiner Handwerksbetrieb, habe meine Materialkosten, meine Fixkosten und so weiter und jetzt bleiben nur 2.000 Euro übrig im Monat. Ja, die meisten Handwerksbetriebe hängen ja da auch irgendwo zwischen 3% und 8% Gewinn irgendwie im Jahr. Wie soll ich dann noch Rücklagen schaffen? Die meisten sagen, das schaffe ich doch gar nicht. Soll ich jetzt 100 Euro auf Seite packen? Ja. Sag ich, ja, dann mach wenigstens die 100 Euro.
Ja, aber dann musst du sagen, für was will ich den Rücklagen bilden? Das ist das Erste. Ja, also für Steuern, die ersten 3 Jahre kannst du mal weglassen oder vielleicht auch 4 oder 5, kommt drauf an, wie der halt wirtschaftet. So. Und dann sagst du Rücklagen für Wachstum. Ja? Also ich muss Rücklagen bilden, vielleicht für einen neuen Mitarbeiter aufzubilden, einzustellen. Ja? Und sagen, das wäre schon mal gut. Oder du willst skalieren, willst Sichtbarkeit bekommen. Und dann musst du halt Rücklagen bringen, damit du halt in die Sichtbarkeit gehen kannst. Also du musst schon ein Ziel haben. Es macht nicht Sinn, wird mich auch jetzt, wenn du sagst, Papa, mach 500 Euro jeden Monat weg, sag ich, für was denn? Ja, also macht dir irgendwie keinen Fun. Also musst schon nochmal wiederum Planung wissen, für was du das machst. Und dann machst du das für Investitionen eine Rücklage, weil du dir eine neue Maschine kaufen willst? Machst du fürs Wachstum, sprich in Werbung, Sichtbarkeit, Akquise? Oder machst du das wirklich dann für die Steuern? Das sollte man wissen, ja.
Ja, was ist denn, wenn man sagt ja so 3 bis 6 Monate Rücklage sollte man schon irgendwie bilden, so mit Mitarbeiterkosten und so. Kommt auf die Größe des Betriebes an. Bei 6 Monaten hast du dann mal eben, keine Ahnung, 750.000, 800.000 Euro Rücklage liegen.
Es kommt drauf an.
Also, ja, also ich denke dann immer so, Junge, was soll ich mir denn 600.000 Euro aufs Konto packen als Rücklage? Das wird ja nicht mehr nach Geld, das wird ja weniger. Ich muss doch investieren. Und wie ist da deine Meinung?
Absolut. Also ich meine, da wiederum, wir sind immer wieder zur Planung. Und wenn du da reinguckst und auch immer deine Ist-Zahlen dagegen stellst, dann weißt du ja, okay, das reicht. Und dann nimmst du das Geld raus und mixt es halt auf dem Tagesgeld oder musst du ja nicht ganz annehmen. Ich sage immer, du musst mindestens die durchschnittlichen Personalkosten mal Faktor 1,6 haben. Ja? Weil das, die Mitarbeiter musst du immer zahlen.
Ja.
Also wenn es ganz eng wird.
Ja.
So, und dann zu sagen, okay, selbst wenn du weißt, wenn das Geld kommt, ja, da kommt ein großer Auftrag von 250.000, dann müssen ja keine 500 auf dem Konto liegen.
Ja, kommt doch an, wie man planen kann. Ne? Hat man ein Abosystem drin oder zum Beispiel im Handwerk ist es ja so, dass man ja dann auch Baustellen einplanen muss, mal eine kleine Rechnung schreibt, eine große Rechnung schreibt. Aber zum Beispiel bei uns ist es halt so, wir haben halt viele Kleinkunden so, ne, wo man für den Balkon 5.000, 6.000 Euro kriegt. Aber wir haben halt auch Großaufträge. So, natürlich sind die Großaufträge viel planbarer für mich. Wenn ich da weiß, okay, wir sind da jetzt 4 Monate beschäftigt, da kommt einen Umsatz von 600.000 Euro rein, dann kann ich das ja auch so takten, dass ich meine Kosten damit decken kann und so weiter und so fort. So mache ich das einfach. Also ich mische die Sachen so ein bisschen miteinander.
Dass ja, aber weil du Erfahrung hast. Liebe, vorher weißt du ja nicht, ob du einen Hochauftrag hast, sondern das heißt, du musst wiederum deine Kapazitätsplanung machen mit deinen 5 bis 6 Leuten. Das gibt ja auch welche, die sagen, ey krass, geil, großer Auftrag, nehmen den an und dann gehen die über die Wupper, weil das bricht dir das Knick. Ja, dann gehst du nach Düsseldorf, nimmst dann einen Auftrag an für 700.000, aber du stehst, die zahlen nicht, deine Leute arbeiten dort ohne Ende, aber da kommt kein Geld rein.
Ja, ja.
Und wenn du nicht richtig verhandelt hast, kriegst du keine Abschlagsrechnung und du kriegst gar nichts. Und da sagen die den Herren auch, Niveau war keine gute Leistung, wir ziehen dir hier jetzt genau 30%
Was kann ich tun, um Zahlungsausfälle besser abzusichern oder aufzufangen?
Ja, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Hier, sag, was willst du haben auf dem Bierdeckel? Ja. Also gut, passt nicht drauf, aber ein Stück Papier. Was willst du genau haben? Und dann gehst du rückwärts. Und dann sagst du, okay, das müssen wir machen. Und dann, wenn der, oder was ich noch geil finde, ist, du sagst einfach, Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Was, lieber Kunde, hast du denn im Petto? Dann sagt er, 20.000. Sagst du, okay, können wir machen. Für 20.000 kriegst du das. Ja, und wenn du das aber noch on top haben willst, müssen wir es draufpacken. Und dann bist du total transparent und du kannst sagen, okay.
Die meisten trauen sich aber so Sachen nicht mal in die Verhandlung zu gehen. Was ich sowas zum Beispiel, ich habe letztes Jahr den größten Auftrag abgeschlossen für die SAS, den wir jemals hatten. Das waren so ca. 850.000 Euro netto. Ja? So Arbeit vor 6 Monate. Wir haben jetzt 2 Drittel schon fertig. Das letzte Drittel fängt jetzt an. Und der Kunde wollte, also klar, bei so einem Riesenauftrag habe ich da schon ein bisschen Rabatt auch gegeben, Verhandlungsgeschichte, und dann wollte er aber noch mehr Rabatt, ne? Und oft ist es so, bei so großen Aufträgen, da steckt irgendein Architekt hinter oder irgendeine Verwaltung, und dann haben die halt auch 30 Tage Zahlungsziel und solche Geschichten. Und jetzt wollten die von mir weitere 2%. Und dann habe ich gesagt, mache ich eigentlich nicht. Aber wenn sie wollen, dass ich das mache, dann treffen wir eine Vereinbarung in der Auftragsbestätigung, dass, wenn ich die Rechnung schreibe, die Abschlagsrechnung oder auch die Schlussrechnung, ich habe, glaube ich, 5 Abschlagsrechnungen geschrieben, dass sie dann, ich gebe ihnen diese 2 weiteren Prozent, also quasi, die können das Konto ziehen, wenn das Geld innerhalb von 48 Stunden auf meinem Konto ist.
Das ist Libo, genau.
Das war so geil, weil ich wusste ganz genau, okay, jetzt hat ein anderer Kunde vielleicht nicht gezahlt. Es könnte vielleicht etwas enger werden. Da habe ich so einmal gesagt, pass auf, hau mal die Abschlagsrechnung raus. Und ich weiß ganz genau, die ziehen das Konto und innerhalb 48 Stunden habe ich die Kohle drauf. Das war so geil.
Das kannst du machen. Oder du machst halt einfach Milestones. Also du machst immer so Abschnitte, wo du sagst, okay, jetzt auch als kleiner Handwerker, wo du sagst, klar, wenn ich jetzt eine Heizung anbaue, würde ich sagen, also bitte, da muss schon mal ein Abschlag hin, für die, ne, dass ich Material kaufen kann. Aber auch zu sagen, wenn es ein größerer Auftrag ist, der über 4 Wochen geht oder 6 Wochen, weiß ich nicht, 2 Monate, mach einfach so, wie das in der IT ja ist. Ne? Du gehst zum Kunden, sagst so, jetzt haben wir diesen ersten Schritt hier gemacht, das haben wir gemacht, jetzt kommt Geld. Ja, und das ist im Auftrag drin. Also
das ist so krass. Ich habe früher, als ich noch alleine unterwegs war oder mit 1-2 Mitarbeitern, ich habe mich nie getraut, dem Kunden zu sagen, dass ich vorher Geld brauche, um Materialien zu bestellen. Das ging auch und habe immer vorfinanziert. Ja? Im Wachstum war das dann so, dass ich das mir nicht mehr leisten konnte, so viel vorzufinanzieren, weil wir hatten dann auf einmal 8, 9, 10 Baustellen gleichzeitig und dann hätte ich jedes Mal 100, 110.000 Euro vorfinanzieren müssen. Das hat dann nicht mehr gepasst. Und in der VOB ist es so im Handwerk, dass der Kunde erst nach erbrachter Leistung bezahlen darf, ja? So, und ich habe gesagt, okay, wie kriege ich das ausgehebelt? Eigentlich gar nicht. Habe aber einfach einen Passus in meinem Angebotstext mit reingenommen, dass, wenn er das akzeptiert, quasi 40% der Zahlungen 1 Woche vor Beginn der Baustelle anfällt, ja, für die Materialbestellung. 9 von 10 Kunden akzeptieren das.
Ja, klar.
So, dann gibt's den einen, der dann sagt, ja, das dürfen sie aber gar nicht, erst nachdem sie die Leistung erbracht haben. Dann sage ich, okay, kein Problem, machen wir. Aber bei 9 Aufträgen bekomme ich quasi 40% des Geldes schon vorher. Das heißt, ich habe 30% Material drin, 10% habe ich schon ein bisschen Lohn drin und die ganzen anderen Kosten. Wenn die Baustelle zum Beispiel, und das habe ich auch einfach festgelegt, ich habe gesagt, okay, pass auf, Baustellen bis 5.000 Euro machen wir keine Abschlagsrechnung, also auch nicht vorher. Baustellen von 5.000 bis 20.000 Euro haben wir festgelegt, weil ich schreibe ja die Rechnung gar nicht mehr selber, das macht ja meine Backoffice gerade, aber die muss ja irgendwie eine Handhabe haben. Mhm. Zwischen 5.000 und 20.000 Euro machen wir das so, dass wir 40% vorher bekommen und 60% bei Beendigung. Alles, was über 20.000 Euro ist, machen wir 40, 40, 20. Also 40 vorher, 40 nach 3-4 Tagen Arbeit und am Ende 20. Wenn dann mal Problemchen sind mit dem Kunden bei so einem Großauftrag, hast du aber auch schon 80% kassiert. Mhm. Die meisten sagen, machen das gar nicht von vornherein, sondern die finanzieren alles vor. Und ich habe mir irgendwann gedacht, aber ich bin doch keine Bank.
Ja, aber das ist aber hat wieder das mit dem Mindset zu tun. Ja? Wie ist deine Einstellung und warum traust du dich das nicht zu tun? Oft ist es, dass der Handwerker oder auch der, ist ja nicht nur der Handwerker,
ja.
dass die Angst haben, sie sind nicht gut. Und wenn ich jetzt schon Geld nehme und ich mache nachher einen Bug rein und es ist irgendwie ein Fehler oder es Mängel und dann, boah, das Gefühl, unzulänglich zu sein, rausgedrängt zu werden, das ist das genau, was es ist. Du mittlerweile hast ja so viele Erfolge und so viel Erfahrung, sagst du, klar, ich gehe da rein. Ja. Ich habe ja auch nicht mit dem Tagessatz von heute angefangen, sondern ja. du brauchst Erfolge. Und mit den Erfolgen fängst du an zu wachsen. Ja?
Ja.
Aber ich meine, auf der anderen Seite, man muss immer so sagen, klar, ich kann jetzt nicht reingehen, weil mir jetzt irgendein Coach sagt, dein Tagessatz sind 5.000 Euro und hängst ein dickes Preisschild dran, dich kennt niemand.
Ja, ja, klar.
Das geht nicht. Aber du kannst schon hingehen und ich glaube, wie du sagst, 9 von 10 Kunden und gerade wenn du private Haushalte hast oder wen auch immer, hey, die zahlen das,
die verstehen das doch auch. Natürlich, also die können das ja auch total nachvollziehen ja. und die haben auch gar kein Problem damit. Wir haben sogar Kunden, die dann, wir haben so drinstehen, 7 bis 14 Tage vorher stellen wir in eine Abschlagsrechnung und manchmal haue ich die dann nur so 3 Tage vorher raus. Ne? Und dann ruft der Kunde schon eine Woche vorher an und sagt, hören Sie mal, Sie wollten ja nächste Woche anfangen, Sie wollten doch eine Abschlagsrechnung stellen. Ja, ja. Deswegen, also die Kunden nehmen das total gut an und die können das auch nachvollziehen. Klar hast du mal jemanden dabei, der sagt, nee, mache ich nicht. Aber das ist dann einer oder zwei, ja. das ist ja nicht schlimm. Absolut. Aber die meisten können das nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn du da in der Erstkommunikation, das hat ja wieder mit dem System dahinter zu tun, wie ich in einem Handwerksbetrieb arbeite, wenn ich dem Kunden das sogar von vornherein sage. Im Erstkundenkontakt, bei der Angebotsstruktur, im Angebotstext ist das mit verfasst und so weiter. Der akzeptiert das dann auch ne? und die Planung vernünftig ist, weil am Ende ist es ja auch so, klar, der kauft deine Dienstleistung, aber es geht auch darum, was steckt hinter dieser Dienstleistung. Weil ich kann ja zu dir als Finanzexpertin gehen, ich kann auch zu einem anderen gehen, aber komme ich mit demjenigen halt auch klar. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch bei uns Handwerkern ist das ja extrem wichtig, ne? dass die nicht nur eine Balkonabdichtung bei mir kaufen. Ja. Die kaufen die SAS mit der Erfahrung, mit der Expertise dahinter.
Ja,
die kaufen meine Mitarbeiter.
Die sagen, wenn SAS draufsteht, dann wissen wir es drin.
Genau.
Können wir gerade durchwinken, haben wir gar keine Probleme.
Genau.
Da wissen wir, wenn der nächste, also der Nachfolgerhandwerker kommt, gibt es keine Reklamation. Und deswegen nehmen die dich.
Also der beste Tipp ist eigentlich, was sowas angeht, mutig sein und einfach mal probieren auch. Ja. Ne, und gucken, wie wird das einfach angenommen. Wenn du es nicht machst, vorher weißt du halt auch nicht, was dabei rumkommt. Das ist doch wie immer im Leben.
Also ich denke halt wirklich, die Leute oder Handwerker, egal welche Unternehmer das sind, die brauchen so ein Coaching, wie du das machst, diese Beratung, wie ich mache. Und deshalb, wir sind ja ganz eng, das ist, kann ich jetzt ruhig sagen, hier im Podcast, die Treuhansa bei uns im Saarland halt, wir haben über 200 Mitarbeiter und wir bauen das jetzt gerade wirklich auf, die Beratung für die Kunden im Finance Controlling, aber auch mit BI, also Excel Power BI. Wir haben ein Softwarehaus drin, das dann noch die Materialwirtschaft baut und so, also wirklich richtig toll.
Mega.
Und das sind wirklich jetzt unter den Top 100 der Steuerberater, klar, von der Größe her, aber haben genau auch kleine, wo wir denen das anbieten. Und weil der Steuerberater gemerkt hat, also die sind ja ziemlich clever und sagen, hey, unsere Kunden, die wollen das, die brauchen ja nicht nach außen zu gehen, weil wir haben Wirtschaftsprüfer, wir haben Steuerberater, wir haben Rechtsanwälte, wir haben die Barbara noch, wir haben andere Berater drin.
Ja.
Und die müssen gar nicht weg. Und
ja, voll gut.
Das muss man einfach nur kommunizieren und dann auch von Anfang an, also diese Trainings auch zu machen. Eigentlich müsstest du, wenn du zum Steuerberater gehst oder deine Gewerbeanmeldung gehst, da steht was drauf, liest deine Contract hier, du musst jetzt so ein Controlling Light, so ein, sag ich mal, betriebswirtschaftliches Seepferdchen machen, damit du überhaupt starten darfst. Ja, die Basics zu verstehen.
Das ist cool,
ne? Guck mal, neue Marketing-Idee. Seepferdchen-Betrieb.
Ja, voll gut. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Egal, ob du einen Meister hast oder nicht. Also unser Handwerk, also die meisten Handwerker beherrschen ihr Handwerk. Viele. Aber wir müssen halt auch verstehen, dass Unternehmertum ja auch ein Handwerk ist. Und wir müssen uns mit Zahlen beschäftigen. Wir müssen uns mit Kennzahlen beschäftigen. Wir müssen uns mit Mitarbeiterführung beschäftigen. Das sind alles Themen, die vielleicht am Anfang... Also Finanzen schon, aber zum Beispiel Mitarbeiterführung, wenn ich gerade mal alleine bin, da brauche ich das nicht erstmal. Ja, aber du musst dich damit beschäftigen, damit halt auch in dir eine Veränderung stattfindet.
Absolut.
Also wenn man jetzt mal überlegt, vor 5,5 Jahren war ich noch mit einem Mitarbeiter unterwegs. Jetzt habe ich hier insgesamt fast 50 in allen Firmen. Ja, das hat mir ja auch keiner, das habe ich ja auch mit der Zeit gelernt und musste auch natürlich viel lernen, wie man solche Geschichten macht. Und ich finde... Man muss das alles verbinden. Also das Thema Finanzen, extrem wichtig am Anfang. Aber auch das Thema, hey, wie kann ich überhaupt verkaufen oder Kunden gewinnen? Weil ohne Verkauf und ohne neue Kunden ist halt auch doof. Ja, das ist nicht wie bei SAS. Wir haben einen Kundenstamm, wir haben unsere Verwaltungen, wir kriegen auch Arbeit damit ohne Ende. Aber nichtsdestotrotz gehe ich in die neue Kundenakquise, weil der ohne Vertrieb stirbt quasi dein Betrieb. Klar.
Ich sag Sales und Finanzen, wenn du das nicht lernen möchtest, dann sollst du besser nicht gründen.
Ja, ist so. ganz wichtige Themen.
Und auch wenn du sagst, Mitarbeiter, das Lernen, ne, aus die, ich finde ja Lean Management so krass cool, weil du gibst, wenn du es richtig machst, Verantwortung ab. Ja, ja, wo du sagst, ey, komm, wir machen jetzt hier OKRs, ne, wir, und selbst bei dir im Handwerk, was wollen wir besser machen, was ist unsere Vision, was will jeder Mitarbeiter machen? Und wenn der dann was auch machen darf, nicht, dass du drüber kommst, sagst, nee, jetzt machen wir es doch anders, ne, so wie ich es will, ja, sondern zu sagen, hey, Mitarbeiter, was hast du für eine Frage? Der kommt mit der Lösung A, B, C, da sagst du C oder D, sagt er, okay, Chef will immer D haben, also nächstes Mal komme ich gleich schon mit D, ja, dann finde das ja cool.
Ja.
Weißt du, diese Wertschätzung. Und ich sage, jeder hat dieses unsichtbare Schild da hier hängen, nämlich wichtig. Und wenn du dann so gemein zu den Menschen bist, dann kommt das ja auch genauso zurück. Du kommst wegen dem Job, du bleibst wegen Geld, du gehst wegen dem Chef.
Ja. So ist es. Ja, voll gut. Das war ein guter Abschluss. Wir sind ja auch schon gut eine Stunde dabei. Mega Folge. Danke, Barbara. Ich habe noch eine Frage. Ja. Tatsächlich hier von dem Zettel. Ich habe eigentlich kaum was hier gemacht vom Zettel. Aber welchen konkreten Tipp gibst du jedem Betrieb zum Thema Finanzen als allererstes mit?
Starte mit einer Planung. Starte mit einer Planung, egal wie grottig die ist. Du kannst aus Fehlern lernen, aber nicht aus Zufällen.
Mega, danke dir. So, wenn du unsere Podcast-Folgen kennst, dann ist es immer so, ich habe hier ein Podcast-Fragenbuch. Und der vorige Gast, der hat hier eine Frage reingeschrieben. Ich kenne sie selber nicht.
Aha.
Ja.
Oh, spannend.
Ja, und du musst dann diese Frage beantworten. Und du schreibst dann aber auch hier die nächste Frage rein für meinen nächsten Teilnehmer und oder nächsten Gast und verrät sie natürlich nicht, ja. Ah, wer war denn das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Weißt du das noch? Martin. Was wird sich in der Zukunft im Handwerk am meisten ändern?
Wow, was wird sich in der Zukunft im Handwerk? Bin ich ja schon fast überfragt hier. Ich bin ja keine Handwerkerin, aber was wird sich ändern? Also ich würde sagen, dass der Kunde mehr Service haben möchte, dass er auch den Mehrwert erkennen möchte. Und ich glaube, wenn du das dann beherzigst und umsetzt, dann kannst du auch deine Preise hochziehen.
Ja, auf jeden Fall. Guter Punkt, auch wenn du kein Handwerker bist.
Oh, danke.
Hast du So, liebe Leute, ist schon auch schon wieder vorbei hier mit der Podcast-Folge. Mega spannendes Thema, war super geil, super gute Antworten und gute Tipps gegeben. Normalerweise müsste ich Geld dafür verlangen. Oder die Barbara, hier die ganzen Insider-Tipps, die rausgehauen haben. Aber nein, wir machen das ja super gerne für euch. Hört weiterhin zu und wenn ihr uns ja folgen wollt, überall findet ihr uns. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok und was nicht alles gibt. Wir haben auch bald unseren Handwerkskongress, 10.05. Kommt da auch gerne vorbei. Tickets sind nicht so teuer. Wir haben bald auch jetzt am 16., glaube ich, unser Webinar nächste Woche. Da zeige ich erstmalig den Bauplan. Also auch da unten in den Shownotes ist der Link. Könnt ihr euch gerne eintragen. Ist kostenlos. Ansonsten, Barbara, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.